Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Jürgen Benting. Heute bin ich im ZBT, dem Zentrum für Brennstoffzellentechnik in Duisburg. Heute geht es also um die Entwicklung von Brennstoffzellen und um Wasserstofftechnologie. Mir gegenüber sitzt Theresa Schredelsecker. Hallo Theresa, grüße dich. Magst du dich kurz vorstellen?
Ich stelle mich gerne kurz vor. Mein Name ist, wie gesagt, Theresa. Ich arbeite seit jetzt etwa 2 Jahren am ZBT. Ursprünglich habe ich einen ganz anderen Hintergrund. Ich komme aus der Molekularbiologie und bin dann allerdings nach meiner eigenen aktiven Forschung, nach meiner Dissertation ins Management gewechselt und hatte seitdem ein paar Standorte im Wissenschaftsmanagement und in der Kommunikation. Und das mache ich auch hier am ZBT und leite da ein kleines Team, was sich eben mit Wissenschaftsmanagement und Kommunikation beschäftigt. Das heißt, wir unterstützen aus zentraler Stelle raus die wissenschaftliche Arbeit aus den Fachabteilungen und unterstützen auch bei Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, sehr schön. Da haben wir übrigens was gemeinsam. Ich war in meiner Berufstätigkeit auch Molekularbiologe und habe 25 Jahre in der Industrie gearbeitet. Steckbrief ZBT steht auf meiner Liste. Magst du kurz mal zusammenfassen und kurz erläutern, was das ZBT ist?
Also ich selber bin ja erst seit 2 Jahren hier, aber das ZBT gibt's jetzt seit 24 Jahren, ist 2001 gegründet worden. Ich glaube 2002 wurde dann der Betrieb aufgenommen. Es war damals eine relativ kleine Truppe von vielleicht 5 bis 7 Leuten. Es ist eine Ausgründung aus der Uni Duisburg-Essen. Und ja, eigentlich haben die von Anfang an eben die Brennstoffzellenentwicklung vor allem in die Hand genommen und vor allem sehr anwendungsnah gearbeitet. Und seit 2001, 2002 ist das Institut dann auch relativ, hatte verschiedene Wachstumsphasen, sagen wir es mal so, hinter sich und ist mittlerweile doch zu einem Stand von ja so runden 150, 160 Mitarbeitenden, darunter auch eigentlich immer so 30 bis 40 Studierende angewachsen. Und wir sitzen eben hier in Duisburg am Campus der Universität Duisburg-Essen. Das ist auch immer ganz praktisch, weil da haben wir so einen Zustrom. Die Studierenden sind immer nicht weit und haben dann eigentlich auch immer ganz gute Versorgung von wissenschaftlichen Hilfskräften oder Menschen, die hier ihre Abschlussarbeit machen. Wir sind auch ein sogenanntes An-Institut der Uni. Die Uni ist auch tatsächlich unsere einzige Gesellschafterin, aber wir operieren weitestgehend eigenständig und unabhängig von der Uni. Wir kriegen eine gewisse Grundfinanzierung vom Land NRW, die für uns auch wirklich total wichtig ist, um den Grundbetrieb aufrechtzuerhalten, über das MWIKE. Und wir sind Teil der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Den Großteil allerdings unseres Budgets, der kommt wirklich von öffentlich geförderten Forschungsprojekten, die wir in aller Regel im Schulterschluss mit der Industrie machen, also zusammen mit privatwirtschaftlichen Partnern bearbeiten. Wir sind, wie gesagt, recht anwendungsorientiert und wirklich ein Technikinstitut. Also wir haben über 2500 Quadratmeter Laborfläche und da betreiben wir eben vor allem viele Teststände, wo wir Materialien und auch Betriebsbedingungen testen von Wasserstofftechnologien, wie gesagt. Habe ich es ja auch schon angesprochen, beziehungsweise du hast uns auch eingeleitet als das Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Das ist immer noch unser Name. Das steckt auch noch tief in unserer DNA, die Brennstoffzelle als das Thema, mit dem wir gestartet sind. Mir wäre es aber wichtig, gleich zu erwähnen, dass wir mittlerweile uns da wirklich thematisch verbreitert haben und jetzt eigentlich Wasserstofftechnologien in der ganzen Prozesskette anschauen, von der Erzeugung in der Elektrolyse über auch Sicherheit, Speicherung, Transport bis hin dann eben zur Verwendung zum Beispiel in der Brennstoffzelle.
Aber vielleicht fangen wir dann doch ganz vorne an bei der Brennstoffzelle. Also den Begriff, den haben ja bestimmt schon ganz viele Leute gehört. Brennstoffzellen gibt es ja auch schon einige Zeit. Was ist so eine Brennstoffzelle eigentlich? Wie funktioniert sie und was produziert eine Brennstoffzelle?
Du hast jetzt gesagt, wir fangen ganz vorne an bei der Brennstoffzelle. Wenn man so ein bisschen den Weg des Wasserstoffs als Energieträger anschaut, dann ist die Brennstoffzelle ja eher hinten, ne? Weil in die Brennstoffzelle kommt dann der Wasserstoff rein. Und was hinten rauskommt, ist eben vor allem Strom. Also eine Brennstoffzelle ist ein System, was eine elektrochemische Energieumwandlung macht. Und da wird eben Wasserstoff und Sauerstoff, der in aller Regel bei den meisten Anwendungen einfach aus der Luft kommt, zusammen in das System geleitet, aber selbstverständlich getrennt. Ja? Und diese beiden Gase werden dann in kontrollierter Weise zur Reaktion gebracht. Und das passiert meistens an einer sogenannten protonenleitfähigen Membran. Das ist also so eine Art Zauberfolie und protonenleitfähig deswegen, weil durch diese Folie eben der ganze Wasserstoff nicht durch kann, sondern nur die Protonen. Und die Elektronen müssen dann eben quasi außen rum, beziehungsweise kann man dann eben als Strom nutzen. Was dabei also entsteht, ist elektrischer Strom. Es entsteht aber auch Wasser, weil eben der Wasserstoff und der Sauerstoff zusammengeführt wird und zu Wasser reagieren. Und es entsteht natürlich auch Wärme bzw. Abwärme.
Also der Begriff Zauberfolie, der gefällt mir ganz besonders gut. Was sind denn so die Stärken und die Vorteile einer Brennstoffzelle, zum Beispiel gegenüber Batterien und Akkus, wenn sie dann auch schon Strom produziert?
Ja, also erstmal kann man mal sagen, eine Brennstoffzelle ist ein bisschen ein anderes System wie eine Batterie. Die Batterie hat meistens als Gesamtpaket die Energie in sich quasi enthalten, gespeichert, wie so eine Art Lunchbox, die mit Essen gefüllt ist. Und die Brennstoffzelle wäre eben eher so eine Art Küche, wo man vorne Lebensmittel reintut und dann kommt dann eben hinten die Energie oder das Essen raus. Das heißt, die Brennstoffzelle ist also ein System, was mit einem Kraftstoff arbeitet, in dem Fall oder in aller Regel, wenn wir von Wasserstoff-Brennstoffzellen reden, eben der Wasserstoff. Und wenn man das Ganze vergleicht mit Batterien und Akkus, dann sind Batterien und Akkus wunderbar, wenn es darum geht, überschaubar viel Energie über überschaubare Zeiträume zu speichern. Also niemand würde auf die Idee kommen, in einen Laptop eine Brennstoffzelle einzubauen. Außer vielleicht jemand will diesen Laptop autark im Universum irgendwo viele Jahre betreiben. Aber ansonsten ist für so Consumer Electronic und vielleicht auch für Fahrzeuge, die relativ geringe Reichweiten haben, eine Batterie mittlerweile ziemlich unschlagbar. Die Batterietechnologie hat in den letzten Jahren einfach wirklich Sprünge gemacht, sowohl was die Leistungsdichten angeht, aber auch was die Produktionskosten angeht. Deswegen sind für alle überschaubaren Energiemengen und überschaubare Speicherzeiträume Batterien sehr, sehr, sehr gut. Aber das sieht schon ein bisschen anders aus, wenn es dann zum Beispiel, wenn wir nochmal auf den Fahrzeugbereich schauen, wenn es um Fahrzeuge oder auch Schwimmzeuge oder auch Flugzeuge geht, die eben sehr, sehr große Reichweiten zurücklegen müssen. Und das liegt vor allem an der Skalierung. Weil bei Batterien brauche ich in aller Regel, wenn ich doppelt so viel Leistung haben will, doppelt so viel Speicherkapazität haben will, eben auch doppelt so viele Zellen. Das heißt, das Gewicht skaliert wirklich linear. Bei einer Brennstoffzelle habe ich zuerst mal ein relativ hohes Startgewicht. Wenn ich dann allerdings die Reichweite erhöhen will, dann muss ich in aller Regel nur das Tanksystem ein bisschen erhöhen und da skaliert dann einfach das Gewicht sehr, sehr, sehr viel geringer als linear, sodass es bei langen Reichweiten einfach, wenn wir an Containerschiffe zum Beispiel denken, da wären Batterien einfach wirklich nicht besonders brauchbar, sondern kann ich sonst nichts mehr auf das Containerschiff laden, außer die Batteriepacks. Aber das ist mit Brennstoffzellen dann vielleicht besser darstellbar. Systeme, die ich wirklich kontinuierlich in Betrieb halten will, wenn ich vielleicht auch an dezentrale Situationen denke, wo ich nicht unbedingt elektrische Stromversorgung dauerhaft habe, da können natürlich auch Brennstoffzellen einen ganz guten Einsatzbereich haben. Oder wenn es um saisonale Speicherung geht. Also Wasserstoff als Energieträger wird oft diskutiert, dass man das auch wirklich in Kavernen über wirklich in großen Mengen Energie für mehrere Wochen in gespeicherter Form bereithält. Da können Batterien das können ja auch nicht darstellen.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und natürlich vorher auch ein bisschen recherchiert und gefunden, dass das Prinzip der Brennstoffzelle, das ist bereits 1838 entdeckt worden, also vor fast 190 Jahren. Und auch, dass Brennstoffzellen in der Apollo-Raumkapsel schon zur Stromerzeugung genutzt wurden. Also es ist ein altbekanntes Prinzip, offenbar auch sehr zuverlässig, weil sonst wäre man damit nicht zum Mond geflogen. Dennoch hat kaum jemand von so normalen Menschen schon mal eine Brennstoffzelle gesehen oder benutzt. Woran liegt das?
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Also der vielleicht wichtigste Grund ist einfach, dass die meisten Menschen keinen Wasserstoff bei der Hand haben oder auch einen anderen Brennstoff für die Brennstoffzelle. Die Verfügbarkeit von Wasserstoff ist momentan nicht gewährleistet. Wir haben Wasserstoff als Energieträger eigentlich kaum in Benutzung. Der Wasserstoff, den wir auf der Welt im System haben, ist Wasserstoff, den wir zum Beispiel für Raffinerien brauchen oder für die chemische Industrie brauchen. Wasserstoff als Energieträger ist eigentlich in der Form kaum etabliert. Uns fehlt also schlicht der Wasserstoff. Wenn wir vor allem daran denken, dass wir und viele andere an Wasserstofftechnologien arbeiten, um damit Energiesysteme zu dekarbonisieren und Emissionen einzusparen, dann wollen wir auch wirklich von grünem oder von kohlenstoffarmem Wasserstoff reden und mit solchem Wasserstoff arbeiten, weil der jetzige Wasserstoff, der auf der Welt im Einsatz ist, ist überwiegend grauer Wasserstoff. Zum weit überwiegenden Anteil, wir reden hier von 98-99%, der wird also aus fossilen Energieträgern generiert, hat also auch einen hohen CO2-Fußabdruck. Und grüner Wasserstoff, der zum Beispiel über erneuerbare Energien und Elektrolyse erzeugt wird oder auf andere Wege einfach sehr kohlenstoffarm und emissionsarm erzeugt wird, ist einfach noch kaum verfügbar. Und dann, ich habe es vorher schon mal erwähnt, ist es auch so, dass die Batterietechnologie in den letzten Jahren einfach wirklich sehr, sehr, sehr große Technologiesprünge gemacht hat und es jetzt einfach klar ist, dass für die ganzen kleinen und mittleren Reichweiten Fahrzeugen, die einen sehr großen Markt darstellen, rein batterieelektrische Antriebe sehr, sehr, sehr gut funktionieren und die Brennstoffzelle hier einfach nur in sehr besonderen und speziellen Anwendungsfällen da einen Mehrwert dazu bieten würde. Ja, und letztlich kann man auch im Bereich der Brennstofftechnologien kann und sollte man auch sicherlich noch einiges dazulernen. Die Brennstoffzelle in der Apollo-Mission war sicherlich sehr, sehr, sehr cool und hat ja auch wunderbar funktioniert. Aber für unterschiedliche Anwendungen kann man die Technologie auch noch sehr gut weiterentwickeln. Vom Stacking, vom Stack-Design, von den Dichtungen, von den Membranen und den anderen Komponenten oder auch was die Lebensdauern angeht, die Apollo-Mission war ja eine zeitlich sehr abgeschlossene Mission. Was die Lebensdauern angeht, kann man da auch noch sehr viel dazulernen und lernen wir auch ständig dazu.
Verfügbarkeit von Wasserstoff ein Problem, dann natürlich große Konkurrenz durch Batterien und die technologische Reife, die noch dazu kommt, das ZBT. Was kann denn das ZBT hier besonders gut, diese Wasserstofftechnologien in die Praxis zu bringen?
Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir jetzt ein bisschen thematisch in die Breite gewachsen sind, aus der reinen Brennstoffzelle raus, hin zu Erzeugung, aber auch Wasserstoffinfrastruktur und dann aber auch eben Anwendungsfälle von Wasserstoff. Das heißt, wir sind mit unseren unterschiedlichen Abteilungen einfach sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben einige Abteilungen, die etwas grundlagennah arbeiten, die schauen sich wirklich kleinste, sprichwörtlich kleinste Materialien an, die Katalysatormaterialien beispielsweise, die an der Membran sitzen, sind in aller Regel Nanopartikel. Die können bei uns untersucht und getestet werden. Und dadurch, dass wir aber eine ganze Bandbreite abdecken vom allerkleinsten und von den kleinsten Funktionsmaterialien bis hin zu ganzen Systemen, ist es dann natürlich auch sehr schnell mal weitergereicht, wenn wir sagen, okay, wir haben hier vielleicht ein vielversprechendes Material, was wir im kleinen System angeschaut haben, können wir das auch sehr schnell mal in einem größerskaligen System anschauen. Beziehungsweise haben wir dann auch wieder die KollegInnen, die auf die ganze Systemintegration schauen. Wir haben auch KollegInnen, die Modellierungen und Simulationen machen können. Das heißt, wir sind einfach, was Wasserstofftechnologien angeht, einfach sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Was interessiert dich noch so an dem, was wir machen?
Naja, ich denke mir, da ihr im technischen Bereich unterwegs seid, geht es ja viel auch um solche Sachen wie Sicherheit. Ich meine, Wasserstoff ist ja kein unproblematisches Gas, auch explosiv. Macht ihr da auch was? Auch technische Zertifizierung und sowas?
Also gerade unsere Abteilung Wasserstoffinfrastruktur arbeitet ganz viel in diesem Bereich. Oftmal wird der Bereich Regulation Codes and Standards oder RCS genannt, aber auch eben Zertifizierung, Normung, wo wir teilweise im Schulterschluss mit den Behörden Zertifizierungsprotokolle entwickeln, auch bestimmte ISO-Normen, die Normreinheitsnormen entwickeln und dann auch die entsprechenden Geräte, mit denen die Einhaltung dieser Normen überprüft werden können. Ja, da sind die Kollegen relativ aktiv. Ich erinnere mich gerade an eine sehr umfangreiche Liste an Normen, wo wir irgendwie mitgewirkt haben.
Das kann ich mir vorstellen. Da gibt es bestimmt viel zu tun. Ihr habt circa 160 Mitarbeiter, hast du vorhin gesagt. Was sind das für Leute? Welche wissenschaftlichen und technischen Expertisen haben die so?
Ja, also vielleicht muss man erst mal trennen, dass wir wissenschaftliche Mitarbeitende haben und wir haben allerdings natürlich auch, wie die meisten anderen, unterstützendes Personal oder beziehungsweise administratives Personal und technisches Personal. Wir haben also unsere Fachabteilungen und wir haben dazu aber auch zwei zentrale Dienste. Das heißt, bei uns arbeiten auch Menschen aus dem kaufmännischen Bereich. Wir haben eine Personalabteilung, wir haben im Bereich Kommunikation, IT, so eine klassische Verwaltung, kannst du dir vorstellen. Und dazu haben wir als eben technikorientiertes Institut halt auch eine sehr wichtige und sehr starke technische Dienste. Das heißt, von Elektrik über eben BetriebsingenieurInnen und TechnikerInnen, die wirklich diese ganzen Geräte, die teilweise wirklich one of a kind sind, immer instand halten und mit weiterentwickeln. Und wenn es um die wissenschaftlichen Mitarbeitenden geht, dann würde ich sagen, der überwiegende Teil unserer Mitarbeitenden hat einen Background in Mechanical Engineering, also Maschinenbau. Und ich würde vermuten, die nächstgrößere Gruppe sind dann ChemikerInnen. Und dann haben wir aber auch einige Leute aus dem Bereich Physik oder auch Energy Science, ist ein Studiengang hier an der Uni Duisburg-Essen, da haben wir einige Absolventen davon. Ja, das ist so ungefähr die Bandbreite.
Okay, und dann könnt ihr hier also auch schnell so Rapid Prototyping, also schnelle Prototypen testen, vom ersten Entwurf bis hin, sagen wir mal, zur technischen Inbetriebnahme von Prototypen, könnt ihr alles abdecken? Ist das so in meiner Vorstellung richtig?
Genau, das funktioniert natürlich alles immer reibungslos, genauso schnell, wie man es sich wünscht und vorstellt. Nein, man merkt dann meistens irgendwie leider halt doch, dass alles schwieriger ist, als man sich's denkt. Aber im Prinzip von dem, wie wir aufgestellt sind, ja, wir haben diese chemische Perspektive, die dann wichtig ist, wenn es um die Membran, also die Zauberfolie geht, ne, und die Katalysatoren, die da drauf sitzen zum Beispiel. Und dann brauchen wir aber auch eben unsere IngenieurInnen, um das Ganze am Ende wirklich in einen großen Teststand und in einem großen Stack vielleicht auch einfach in einem Langzeitversuch vielleicht zu testen.
Im Steckbrief von eurem Institut habe ich auch gelesen, dass ihr auch Studenten und Doktoranden habt und bei euch arbeiten. Kann man bei euch auch mal eine Doktorarbeit machen oder solche Sachen?
Auf jeden Fall. Also wir haben einige Leute, die hier ihre Doktorarbeit machen. Gerade in den letzten 1-2 Jahren, und das ist auch der Bereich, wo meine Abteilung oder mein Team viel reinspielt, haben wir diesen Bereich Promovieren am ZBT auch versucht auszubauen und zu stärken. Und wir haben vor etwa 1,5 Jahren eine Research School gegründet, wo wirklich abteilungsübergreifend das, was in anderen Einrichtungen vielleicht klassische Promovierende oder Postdocs sind oder was man manchmal als NachwuchswissenschaftlerInnen bezeichnet, zusammenkommen und wo regelmäßig über auch Promotionsfortschritt geredet wird, aber wo auch zum Beispiel aktuelle Publikationen diskutiert werden. Und wir haben ein PhD-Peer-Mentoring-Programm ins Leben gerufen, wo Promovierende nochmal im kleinen Kreis zum Erfahrungsaustausch zusammenkommen können und mit ein paar promovierten KollegInnen auch immer wieder in Kontakt kommen und da eben wirklich über den Erfahrungsaustausch, ja, das Rad nicht immer neu erfinden müssen, sondern von den Leiden der KollegInnen lernen können und die gleichen Fehler nicht wieder machen.
Das hört sich ja attraktiv an, hier im Institut seine Doktorarbeit zu machen. Auf jeden Fall ein sehr zukunftsträchtiges Thema. Vor einigen Monaten hat das ZBT ein großes neues Technikum eingeweiht und wir wurden nochmal fast 5 Millionen Euro investiert vom Land Nordrhein-Westfalen. Was kann das ZBT dort jetzt machen und besser machen als vorher?
Ja, die Förderung war für uns super, super wichtig, weil unser Hauptlabor dann einfach doch schon knapp 20 Jahre alt war und auch von der Dimensionierung her haben wir gemerkt, wir stoßen da wirklich an die Grenzen. Und diese Förderung vom Land NRW zum Um- und Ausbau von unserem Hauptlabor, die eben unter diesem Namen Hightech Lab for NRW lief, die hat uns erlaubt, wirklich, dass wir jetzt einerseits mit sehr viel höherem Durchsatz arbeiten können, was uns dann eben auch erlaubt, größer skalierte Systeme näher am Industriemaßstab zu testen. Und zum anderen, was für uns auch sehr wichtig war, ist, dass es uns erlaubt hat, mit Ammoniak zu arbeiten. Also unsere Abteilung Energieträger und Prozesse beschäftigt sich gerade sehr viel mit Ammoniak und entwickeln da beispielsweise Cracker. Das heißt, das sind Reaktoren, die Ammoniak aufspalten können, also vom Ammoniak den Wasserstoff wieder runterzupfen können.
Jetzt muss ich da mal kurz einhaken. Also ich dachte immer, wir reden hier über Wasserstoff und jetzt kommt also Ammoniak mit ins Spiel. Warum jetzt Ammoniak und wozu? Und was bringt das möglicherweise für Vorteile?
Ja, Ammoniak wird oft als sogenanntes Wasserstoffderivat gehandelt, wenn es um Energiediskussionen geht. Ammoniak ist ja NH3. Das heißt, da stecken viele Wasserstoffe drin, beziehungsweise dran an dem Stickstoffatom. Ammoniak ist vor allem jetzt halt bereits ein Produkt, was total viel auf diesem Erdball eingesetzt wird, in der chemischen Industrie, auch in der Düngemittelindustrie und auch deswegen bereits jetzt schon sehr, sehr viel transportiert und gehandelt wird. Ammoniak ist zwar eine giftige Substanz, aber Häfen sind sehr geschult darin, auch giftige Substanzen und auch vor allem Ammoniak zu handeln und zu transportieren und sicher durch die Gegend zu bringen. Und da ist auch der große Vorteil. Also Ammoniak ist bei Raumtemperatur flüssig und ist sehr, sehr, sehr energiedicht und lässt sich einfach sehr viel leichter transportieren. Wasserstoff ist halt wirklich, zunächst mal ist Wasserstoff wirklich das kleinste Element überhaupt im Universum. Ne? Das heißt, es dringt durch alles durch. Das ist immer ein Problem beim Transport von Wasserstoff. Wenn man Wasserstoff als Gas transportieren will, dann muss man es auch sehr, sehr, sehr stark komprimieren. Das ist energieaufwendig. Die Tanks sind relativ komplex. Wenn man es flüssig transportieren will, dann wird es noch schwieriger und noch energieaufwendiger, weil man wirklich auch tiefe Temperaturen gewährleisten muss. Und also lange Rede kurz, Wasserstoff transportieren ist einfach nicht ganz so einfach. Und Ammoniak transportieren ist sehr viel einfacher.
Aber wenn man den Ammoniak dann nutzt, muss man noch einen weiteren Prozessschritt einführen, bevor man ich gehe nicht davon aus, dass man den Ammoniak direkt in eine Brennstoffzelle leiten kann.
Das kommt drauf an. Das ist durchaus nicht ganz ausgeschlossen. Das ist jetzt, wie gesagt, alles nicht so unbedingt mein Spezialgebiet. Aber je nach Anwendungsfall gibt es auch verschiedene Systeme, die direkt mit Ammoniak laufen können. Ich habe vorher die Cracker erwähnt. Es gibt auch etliche Anwendungsfälle. Die Cracker sind ja eben diese Reaktoren, die etwas von diesem Wasserstoff wieder runter beladen vom Ammoniak. Und Cracker-Systeme können auch zum Beispiel Teile von diesem Wasserstoff vom Ammoniak wieder runterladen. Und wenn man sich ein Gemisch von Ammoniak und Wasserstoff anschaut, dann ist es zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr guter Brennstoff. Also je nach Anwendungsfall ist es teilweise sinnvoll, den Wasserstoff da wieder runterzuholen oder auch nicht.
Jetzt gibt es das Institut schon über 20 Jahre. Was ist denn so ein Beispiel mal für ein erfolgreiches Projekt des ZPT aus den vergangenen Jahren?
Da haben wir viele und da kommt es wahrscheinlich drauf an, welche Abteilung du fragst. Und jede Abteilung wird ihre eigenen Lieblingsprojekte haben. Ich kann ja mal einfach so ein bisschen frei flottierend sammeln, was mir so einfällt. Wir waren ja gerade beim Ammoniak und bei Cracker-Systemen und die erwähnte Abteilung zu Energieträgern und Prozessen hat gerade kürzlich ein mobiles Cracker-System entwickelt, also ein relativ kleines, überschaubares Cracker-System für ein Binnenschiff. Und da ist eben genau diese Idee, es gibt bereits Schiffe, die mit Ammoniak fahren. Und man könnte auch, diese Schiffe sind allerdings heutzutage in aller Regel mit Diesel angetrieben, man könnte diese Schiffe auch sehr gut mit Ammoniak betreiben. Und aber um diese Schiffe ganz gut mit Ammoniak zu betreiben, sollte man einen Teil des Wasserstoffs wieder runtercracken. Und die haben wirklich ein mobiles Cracker-System entwickelt, was eben auf so einem Binnenschiff da im Einsatz ist. Dann fallen mir unsere EU-Projekte ein. Vor allem unsere Abteilung Wasserstoffinfrastruktur ist sehr aktiv in EU-Projekten. Zuletzt zum Beispiel in Ready und dem Nachfolgeprojekt Pride. Da haben die Kolleginnen zusammen mit vielen, vielen anderen europäischen PartnerInnen die Betankungsprotokolle europaweit standardisiert und auch optimiert. Also die Idee ist, wenn du zum Beispiel mit einem brennstoffzellenbetriebenen LKW von Polen nach Portugal fährst, dann willst du natürlich überall das gleiche Betankungsprotokoll haben. Ansonsten hast du ein Problem. Und überhaupt diese Standardisierung und dann in weiterer Folge auch die Optimierung und die Beschleunigung des Betankungsprozesses, das ist in diesen EU-Projekten bearbeitet worden. Wir haben eine Abteilung, die kommen sehr stark aus der Brennstoffzelle, die beschäftigen sich aber vor allem mit dem Design der Stapel, der Brennstoffzellenstapel. Die haben derzeit ein Projekt laufen, wie sie ein kleines, luftgekühltes Brennstoffzellensystem einsetzen in einem Leichtflugzeug. Das Projekt läuft gerade noch. Und ja, da bin ich selber total gespannt, was da rauskommt und ob wir da dann was durch die Luft fliegen sehen am Ende des Projekts. Diese Abteilung mit dem Stapelbau, ich habe es vorher schon erwähnt, kommen vor allem aus der Brennstoffzelle. Und was ich momentan noch sehr spannend finde zu sehen, ist, wie die mehr und mehr ihr Wissen aus dem Stapelbau von der Brennstoffzelle versuchen, auf die Elektrolyse zu übertragen. Unsere Elektrolyseabteilung ist noch immer im Wachstum. Und die arbeiten gerade sehr intensiv eben auch mit der Abteilung für Stapel und für Stackdesign zusammen, um eben wirklich zu schauen, all das Know-how, was wir bereits in der Brennstoffzelle für Stapeldesign, Flowfield-Design, Dichtungen aufgebaut haben, dass wir das jetzt auf den Bereich Elektrolyse übertragen.
So, jetzt haben wir schon über Zauberfolien und Wasserstoff und den Transport und sogar über Ammoniak gesprochen. Vielleicht jetzt ein Blick in die Zukunft. Wie siehst du die Zukunft von Wasserstofftechnologien?
Ja, also ich bin überzeugt, dass es genügend Anwendungsfelder für Wasserstoff gibt. Es mag einige Bereiche geben, wie zum Beispiel beim Pkw, wo dieser Einsatzbereich vielleicht kleiner bleiben wird, als in einigen Hype-Phasen gedacht war. Aber wenn wir es mit der Dekarbonisierung wirklich ernst meinen, dann brauchen wir kohlenstofffreie Energieträger. Und dafür wird es vielfältige Einsatzmöglichkeiten geben, vom Stahl über Langzeitspeicherung, über dezentrale Energieversorgung bis eben hin zu Dingen, die sich über sehr weite Strecken fortbewegen müssen, ohne dass sie dabei nachladen können.
Jetzt hattest du die Dekarbonisierung angesprochen und zum Glück hat sich Deutschland und die EU ja auch entschlossen, das zu erreichen. Aber es bleibt natürlich auch immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit neuer Technologien und Wasserstoff ist noch teuer und Brennstoffzellentechnik ist noch nicht in der Serie. Wie bringt man jetzt das Ziel der Dekarbonisierung und Wirtschaftlichkeit der Wasserstofftechnologien, wie bringt man das näher zusammen?
Ja, das ist ein total komplexes Feld. Also wenn es nämlich um die Kosten jetzt zum Beispiel von grünem Wasserstoff geht, dann kann man diese Kosten auch immer doppelt verstehen. Ja, einmal im Sinne von Geld, wie viel kostet dieser Wasserstoff, wie viel Euro muss ich auf den Tisch legen, und einmal im Sinne von dem ökologischen Fußabdruck. Was sind also quasi die planetaren Kosten sozusagen von diesem grünen Wasserstoff? Und momentan sind wir halt immer noch in der Situation, wo die wirtschaftlichste Anwendung nicht immer die Anwendung ist mit dem größten Hebel zur Dekarbonisierung. Aber wir haben ja mit dem europäischen Emissionshandelssystem, also mit dem ETS und ab 2027 dann mit der nächsten Generation ETS 2, ein sogenanntes Cap-and-Trade-System, das heißt ein Zertifikathandelssystem, wo die Zertifikate immer weiter verknappt werden, was dann eben entsprechend die Emissionen immer teurer macht. Und das wird also dazu führen, dass diese beiden Bereiche sich immer weiter annähern. Also sprich, es sollte dann zunehmend dort mehr Geld fließen und mehr Geld fließen können, wo mehr CO2 eingespart wird, einfach weil die Emissionen so teuer werden. Aber das Thema ist wirklich super, super komplex und wir als reines Technologieinstitut können und werden und wollen das auch sicherlich nicht irgendwie alleine lösen. Deswegen werden wir uns auch demnächst gerade, da freue ich mich schon drauf, mit zwei weiteren JF-Instituten zusammensetzen. Das eine ist das Energiewirtschaftliche Institut in Köln und das andere ist das Wuppertal-Institut. Und das ist halt super, weil da haben wir dann Kolleginnen und Kollegen, die einfach nochmal eine ganz andere Perspektive mitbringen, die sehr viel mehr Erfahrung haben mit diesen sozioökonomischen Aspekten und Komponenten, weil die Themen sind einfach viel zu breit und viel zu komplex und da braucht es einfach wirklich interdisziplinäre Perspektiven drauf. Und da ist natürlich halt auch die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, die JRF, super für so eine Vernetzung und für so einen Austausch mit anderen Expertinnen.
Das war jetzt ein bisschen so der große Blick und für das ZBT selber, für euer Haus hier, konkret in die Zukunft?
Ja, also ich bin einfach absolut überzeugt, dass uns die Arbeit an Wasserstofftechnologien so schnell nicht ausgeht. Gerade momentan sind meine Kolleginnen in den letzten Zügen für einen wirklich großen Förderantrag, wo wir einen neuen Standort planen, indem wir dann vorhaben, wirklich noch weiter in den Industriemaßstab hochskalierte Testsysteme anzuschauen. Da darf man also auf jeden Fall gespannt bleiben, wie es mit dem ZBT weitergeht.
Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ein sehr wichtiges Forschungsgebiet, was ihr habt. Wir hoffen, wir konnten euch die Arbeit des ZBTs etwas näher bringen heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Jürgen.
Und eure Theresa. Hat mich gefreut. Danke dir.
Danke auch. Tschüss.
Ciao.
Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.